Liebe Geschwister, Freunde und Gäste, wir hatten vor einiger Zeit am Palmensonntag von Stefan einen interessanten Vortrag über die Erwartung gehört. Es ging um Erwartungen der jungen Leute. Die Kinder von der Sonntagsschule in die Jugendzusammenkünfte überwechseln, weil sie erwachsen geworden sind. Ich möchte heute das Erwartungsthema fortsetzen. Es soll um eine Erwartung gehen, die nicht nur junge Leute betrifft, sondern alle Menschen, die durch das Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus gerettet sind. Oder anders ausgedrückt, es betrifft Jung und Alt, die den Herrn Jesus um Vergebung ihrer Sünden gebeten haben. Denn der Herr Jesus hat, jetzt müssen wir mal sehen, wie das klappt, der Herr Jesus hat zugesagt, dass er die Schuld vergibt. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9, lesen wir, das stimmt nicht. So. Hier lesen wir, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist die einfachste Grundlage des christlichen Glaubens. Wenn wir von unseren Sünden gereinigt sind, dann sind wir Kinder Gottes geworden. Es ist uns geschenkt worden. Ich hoffe und wünsche, dass das alle, die hier sitzen, von sich sagen können. Das verspricht uns die Bibel, und die Bibel ist Gottes Wort. Gott ist dann unser Vater, und unsere Zukunft ist im Himmel, in der Gegenwart Gottes. Kürzer und prägnanter kann man es gar nicht einem Ungläubigen gegenüber ausdrücken. Aber die andere Seite muss unbedingt auch erwähnt werden. Wer seine Sünden nicht vergeben lässt, den erwartet die ewige Verdammnis, die Hölle. Diese Wahrheit wird oft verschwiegen. Die Rede vom lieben Gott, der am Ende nachsichtig sein wird und nicht so genau hinsieht, ist eine Erfindung vom Teufel. Das Wort liebe Gott finden wir überhaupt nicht in der Bibel. Wir finden in der Bibel, es gibt einen Gott der Liebe. Und weil Gott ein Gott der Liebe ist, deshalb bietet er jedem Menschen die kostenlose Errettung an. Und das nicht nur einmal im Leben, sondern mehrmals. Aber Gott ist auch Licht. Das heißt, bei ihm ist alles klar und aufgedeckt. Da wird nichts unter den Teppich gekehrt. Aber wer das Erlösungswerk von Jesus Christus ablehnt, hat sich bewusst für die Hölle entschieden. Ich habe das absichtlich so drastisch formuliert, weil es die Wahrheit ist. Doch was hat das alles mit unserem Thema Erwartung zu tun? Lasst mich den Bogen etwas weiterspannen. Heute feiern wir das Pfingstfest. Das ist der 50. Tag nach der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus nach der Kreuzigung. Der 50. Tag, griechisch heißt das Pentecoste Hemera. Pentecoste, 50. Hemera, der Tag. Als der Herr Jesus im Begriff stand, die Erde zu verlassen, versprach er seinen Jüngern, dass der Vater einen Sachwalter senden wird, der sie alles lehren und an alles erinnern wird, was der Herr Jesus ihnen gesagt hat. Während der dreijährigen Zeit, wo die Jünger mit dem Herrn Jesus gewandelt sind, hat er ja vieles mit ihnen besprochen. Und vieles werden sie wieder vergessen haben. Vieles haben sie auch nicht verstanden. Und da war es eine sehr gute Sache, dass der Herr dies in Aussicht stellt. Es wird ein Sachwalter kommen, der euch an alles erinnert und euch auch vieles erklärt, was ihr bis dahin nicht begriffen habt. Wir lesen in Johannesevangelium 14, Vers 26. Der Sachwalter aber, der Heilige Geist, welchen der Vater senden wird in meinem Namen, jener wird euch alles lehren und an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wir haben es hier mit der ersten Erwartung der Jünger zu tun. Der Herr Jesus bereitet seine Jünger darauf vor, dass er die Erde verlassen wird. Und da können wir uns gut vorstellen, dass das den Jüngern Sorge bereitete. Sie waren 3 Jahre mit dem Herrn gezogen. Der Herr hat für sie gesorgt. Er war ihr Führer, ihr Rabbi, ihr geistlicher Lehrer. Und dann soll er plötzlich nicht mehr da sein? Sie hatten ja alles verlassen. Sie hatten ihre Berufe aufgegeben. Wie soll das weitergehen? Da war Sorge berechtigt. Und da war diese Ankündigung, weil er eben ihre Sorgen kannte, einen Fürsprecher und Tröster in Aussicht zu stellen, das war sicher sehr hilfreich für sie. Und dieser Tröster sollte in 50 Tagen kommen. 50 Tage mussten sie warten. Allerdings war der Herr nach seiner Auferstehung ja nicht sofort verschwunden. Er war noch 40 Tage da und erschien dann und wann den Jüngern auf der Erde. Hat er sich ja wiederholt gezeigt. Aber er war nicht mehr täglich bei ihnen, wie das während der 3 Jahre gewesen war. Am 40. Tag wurden sie sogar Zeuge von seiner Himmelfahrt. Sie sahen, wie er in den Himmel emporgehoben wurde. Sie schauten nach, plötzlich sahen sie ihn nicht mehr. Und dann kam ein Engel, der sie tröstete und sagte, so wie ihr ihn habt weggehen sehen, wird er auch wiederkommen. Nun, am 50. Tag waren sie alle zusammen, circa 150 Jünger, in Jerusalem an einem Ort. Und Gott sandte den Heiligen Geist sichtbar unter sie. Wir lesen das ja in der Apostelgeschichte 2 sehr ausführlich. Und sie wurden nicht nur mit dem Heiligen Geist erfüllt, die dort anwesend waren, sondern seit diesem Tag wohnt er, der Heilige Geist, eine Person der Gottheit, in jedem wahrhaft wiedergeborenen Christen. Aber er wohnt auch in der gesamten Gemeinde. An diesem denkwürdigen Tag wurde die Gemeinde gegründet. Die Gemeinde oder auch Versammlung Gottes wurde auf der Erde gegründet. Sie war aber nicht für die Erde bestimmt. Ihr ewiges Ziel war der Himmel, weil sie die Braut des Christus ist. Die Gemeinde oder Versammlung ist nicht der Ersatz für das Volk Israel, wie manchmal angenommen wird. Gott hat sich ein irdisches Volk erwählt, nämlich das Volk Israel, und ein himmlisches Volk. Und das ist die Gemeinde und die Braut Christi. Wir lesen in 1. Thessalonicher 1, Vers 9 und 10. Erstmal haben wir es hier von der Erwartung der Gläubigen zu tun und dann lesen wir, ihr habt euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesum, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Hier lesen wir von einer weiteren Erwartung. Wir wollten uns ja über Erwartung unterhalten. Eine Erwartung, die alle wiedergeborenen Christen bestimmt. Nämlich, dass unser Herr Jesus aus den Himmeln kommt, um uns vor dem Zorn Gottes zu erretten. Dieser Zorn Gottes wird über die Erde kommen. In der Zeit der ersten Christen begrüßte man sich auf der Straße und dem Markt mit Maranatha. Das ist aramäisch und heißt, unser Herr kommt. Wir lesen es hier, Mar ist gleich Herr, Anna heißt unser und Ta kommt. Es war ein Gruß, den die griechisch sprechende Umwelt von den Gläubigen, die an der Zerstreuung waren, nicht verstand. Es drückte ganz praktisch und realistisch den Wunsch und die Erwartung aus, dass der Herr bald wiederkommen würde. Das drückt eine Überzeugung aus. Unser Herr kommt. Nun fragen wir uns mal, wie begrüßen wir Christen uns im 21. Jahrhundert? Oftmals doch so, wie geht's? Und dann spricht man häufig über gesundheitliche Probleme oder übers Wetter. Ich schließe mich da völlig mit ein. Wir müssen ehrlich zugeben, dass die Erwartung des Herrn Jesus Christus sehr in den Hintergrund gerückt ist. Das war bei unseren Voreltern vor 50 bis 80 Jahren noch ganz anders. Wir finden in unserem Liederbuch jetzt kaum noch Lieder, die das Kommen des Herrn herbeisehnen. Die Auswahlkommission, die Lieder für unser neues Liederbuch zusammengestellt hat, ist nur dem geistlichen Trend in den Brüdergemeinden gefolgt. Der Kommission mache ich überhaupt nicht den Vorwurf. Wir wissen ja, dass da eine Aufforderung an alle Gemeinden ging. Sie sollten Strichlisten anfertigen, welche Lieder gesungen wurden. Und dann wurde das der Kommission zugesandt. Und dann haben sie daraus ihre Schlussfolgerungen gezogen und das neue Liedgut zusammengestellt. Sie haben also deswegen die meisten Erwartungslieder eliminiert, weil sie nicht mehr gewünscht wurden. Den Vorwurf müssen wir uns selbst machen. Es ist doch erschreckend, wie sich unsere Lebensperspektive so auf das Diesseits beschränkt hat, so dass wir ganz vergessen, auf welche herrliche Zukunft wir eigentlich zusteuern. Wir haben das im Eingangsgebet zum Ausdruck gebracht und alle Amen dazu gesagt. In unserer Zeit ist es absolut traurig und dramatisch, dass wir nicht mehr Naherwartende sind. Sind wir des Wartens müde geworden? Nun möchte ich hier unsere jungen Geschwister ausnehmen. Ganz sicher hat unser Herr Jesus volles Verständnis dafür, dass ein verlobtes Paar die Hochzeit herbeisehnt oder das junge Ehepaar sich auf ihr Baby freut. Oder der Jugendliche, der in seiner Berufsausbildung steckt, sich intensiv auf seine Ausbildung konzentriert. Das ist völlig verständlich und dem Herrn viel mehr noch verständlich. Der Vorwurf, wenn wir uns einmachen und den uns der Herr Jesus Christus machen könnte, richtet sich an uns Ältere. Nehmen wir uns da ein Beispiel an der Naherwartungshaltung der Thessalonicher. Die Gemeinde in Thessalonich war verzweifelt. Sie rechneten nämlich jeden Tag mit dem Kommen des Herrn. Mit dem Wiederkommen ihres Herrn Jesus Christus. Aber ihr Herr war immer noch nicht da. Und obwohl schon einige Christen aus ihrer Mitte gestorben waren, was wurde mit ihnen, den Entschlafenen, geschehen? Das waren doch bekehrte Christen. Was würde geschehen, wenn der Herr jeden Augenblick wiederkommt? Daraufhin enthüllte Paulus ihnen das Geheimnis der Entrückung. Im 1. Thessalonicher 4, Vers 13 bis 18 und in 1. Korinther 15 bis 51 und bis 53, da lesen wir davon. Wir lesen jetzt erstmal Ersten Thessalonicher 4, Vers 13 bis 18. Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unkundig seid, auf dass ihr euch nicht betrübet, wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird auch Gott die durch Jesum Entschlafenen mit ihm bringen. Denn diesen sagen wir euch im Worte des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft. Und also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. So endet dieser Abschnitt. Sie brauchten Ermunterung, weil sie in Sorge waren. Und dieser klare Text, der hat ihnen sicher Ermunterung gebracht. Und er gilt ja genauso auch für uns heute. Es eröffnet sich in diesem Bibeltext ein erstaunliches Entrückungspanorama mit vielen Details. Die entschlafenen Gläubigen werden zuerst auferstehen. Und dann werden diejenigen, die dies zu diesem Zeitpunkt leben, gemeinsam mit ihnen entrückt werden. Diese detailgetreue Reihenfolge beweist wieder einmal, dass Gott ein Gott der Ordnung und Planung ist, was sich ja auch in den 6 Schöpfungstagen so deutlich zeigt. Außerdem ist bemerkenswert, dass die beiden Briefe an die Gemeinde in Thessalonich überhaupt die ersten Briefe sind, die da Paulus geschrieben hat. Das war im Jahr 51 oder 52. Alle anderen Briefe sind später gekommen. Wir können daraus auch erkennen, wie wichtig es Gott war, dass über diese wichtige Tatsache der Entrückung der Brautgemeinde von Anfang an Klarheit bestand. Wir müssen ja bedenken, die Gemeinde, die bestand ja noch keine 20 Jahre. Man weiß ja nicht genau, wann der Herr gekreuzigt wurde, aber wenn man das so annimmt, dass es vielleicht im Jahre 34 oder 32 war und die Briefe sind, und danach ist die Gemeinde entstanden, von der wir vorhin gelesen haben, Ausschüttung des Heiligen Geistes zu Pfingsten. Ja, und im Jahr 51 oder 52 sind schon die Briefe geschrieben worden. Also eine relativ kurze Zeit danach. Nun, knapp 2000 Jahre später sind ja Millionen von wiedergeborenen Christen bereits verstorben. Die Erwartung auf die Entrückung versteckt sich vielleicht noch in einer Ecke unseres Herzens. Aber beten wir das Maranatha-Gebet so intensiv? Das ist die Frage an uns. Aber wenn wir es beten, der Herr hat es bisher noch nicht erhört. Die Vollzahl der Erlösten, diesen Begriff finden wir in der Bibel, die Vollzahl der Erlösten ist offensichtlich bis heute noch nicht zusammengekommen. Maranatha ist der Ausruf der Glaubenden und dieses Gebet ist so lange gültig, so lange, bis wir vom Glauben zum Schauen gelangt sind. Das heißt, bis wir in den Himmel entrückt werden. Die Lehre der Entrückung ist ja im 1. Thessalonicher 4, Vers 13 bis 18, wir haben es hier noch vor uns, klar beschrieben. Ich will noch die andere Stelle aus 1. Korinther 15 vorlesen. Die habe ich, kann ich jetzt hier nicht anzeigen. Aber ich will es vorlesen. 1. Korinther 15, Vers 51 bis 53. Es sind ja alle Stellen, die uns gut bekannt sind. 1. Korinther 15, Vers 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, sagt der Paulus. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune, denn Posaunen wird es, und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Also das ist auch noch ein ganz wichtiger Hinweis. Unser irdischer Leib, unser irdischer Körper ist ja verweslich, vergänglich. Und das hat für den Himmel keinen Bestand. Also muss sowohl die bereits entschlafen sind, die auferweckt werden, einen unverweslichen Leib bekommen und die leben, die bei der Ankunft des Herrn, bei der Entrückung auch leben. Wir wünschen uns das natürlich, dass wir nicht durch den Tod gehen müssen, dass wir leben. Wir müssen auch einen neuen Leib bekommen, einen unverweslichen Leib. Das wird hier im 1. Korintherbrief ganz deutlich gesagt. Es gibt also kein Ereignis mehr, was noch in der Weltgeschichte eintreten müsste, bevor die Entrückung stattfindet. Wir können die Entrückung täglich, ja stündlich erwarten. Der zeitliche Ablauf der Entrückung wird vor der siebenjährigen Trübsalzeit stattfinden. Woraus kann man das schlussfolgern? Ich will nicht verschweigen, dass es Ausleger gibt, die darüber anders denken. Aber Gottes Wort im Zusammenhang betrachtet lehrt an vielen Stellen, dass Gott die Gemeinde zu sich nimmt, bevor die Ungläubigen in der Trübsalzeit seinem Zorn, dem göttlichen Zorn, ausgeliefert sind. Vielleicht haben wir gegenwärtig schon erste schwache Anzeichen von den kommenden Zorn Gottes. Die sich häufenden Naturkatastrophen könnten Vorboten sein. Aber die Trübsalzeit ist das noch lange nicht. Wir haben vorhin im 1. Thessalonicher 1, Vers 10 gelesen, dass uns Jesus errettet vor dem kommenden Zorn. Weiter lesen wir in 1. Thessalonicher 5, Vers 9. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zur Erlangung der Seligkeit durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist ein weiterer sehr wichtiger Hinweis darum, dass wir nicht in die Drangsalzeit kommen müssen. Einen weiteren sehr wichtigen Hinweis gibt uns die Offenbarung. In den ersten drei Kapiteln der Offenbarung, Offenbarung des Johannes, wird ja die Gemeinde erwähnt. Da werden die sieben Sendschreiben erwähnt und im Kapitel 3 ist das letzte Sendschreiben, das Sendschreiben an Laodicea. Damit endet das Kapitel 3. Dieses Sendschreiben beschreibt ja in sehr deutlicher Form den Zustand der heutigen Christenheit. Sie ist weder warm noch kalt, sie ist lau. Und deswegen wird sie ausgespien werden. Und diesen Zustand, den können wir ja täglich in unserer Zeit heute feststellen. Und das betrübt uns ja auch so oft, wenn wir durch die Medien so Hinweise von christlichen Einrichtungen, Kirchen lesen, die absolut nichts mit der Bibel und mit dem Wort Gottes zu tun haben, ja sogar den Aussagen des Wortes Gottes entgegenstehen. Aber ab Kapitel 4 bis Kapitel 18 finden wir in der Offenbarung kein Hinweis mehr auf die Gemeinde. Aber es werden ausführlich die Gerichtszeiten beschrieben. Zweimal 3,5 Jahre, also insgesamt 7 Jahre. Erst ab Kapitel 19 lesen wir von dem Hochzeitsmahl des Lammes mit der Braut. Das ist die Gemeinde, die sich ja bereits im Himmel befindet. Unsere Hoffnung und unsere Erwartung richtet sich, wie auch bei den Thessalonichern, auf die Tatsache der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus zu unserer Entrückung. dann wird die Zeit der Verlobung, wenn wir bei diesem Bild von Braut und Bräutigam bleiben, wird diese Zeit der Verlobung zwischen Braut und Bräutigam vorbei sein. Um in diesem Bild zu bleiben, wird dann die Brautgemeinde dem Bräutigam gegenüberstehen. Die Gemeinde ist die Braut, der Bräutigam, die der Bräutigam so sehr geliebt hat, dass er sich für sie hingegeben hat. So lesen wir es in Epheser 5, nein, da habe ich jetzt verkehrt. Das. Wir lesen das in Epheser 5, Vers 25. Gleich wie der Christus auch die Gemeinde geliebt und sich für sie hingegeben hat. Und in Epheser 5, Vers 2. Gleich wie auch der Christus uns geliebt und sich für uns hingegeben hat. Nichts Trennendes wird dann zwischen der Gemeinde und Jesus Christus stehen. Dann werden wir auch endlich von der Gegenwart der Sünde und des Teufels in dieser Welt erlöst sein. Kein Leid, keine Krankheit, keine Trauer, keine Tränen. Genau deshalb erwarten wir unseren Herrn von ganzem Herzen. Die Wiederkunft unseres Herrn in ferner Zukunft zu erwarten, das macht unseren Glauben sehr theoretisch, sehr unreal und unverbindlich. Wenn wir ihn aber für heute erwarten, verändert das konkret unser Denken und unsere Wünsche und auch unsere Gebete. Dazu wollen wir uns gegenseitig ermuntern. Ich brauche diese konkrete Erwartungshaltung ebenso wie wir alle. Ich will mich da nicht ausschließen, nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht. Ich möchte mit Maranatha diesen Beitrag beenden.